Gut, hallo Michael, grüß dich, grüße ins Montafon. Wie auf den Plattformen von euch ersichtlich, habe ich ja gerade mit einem Podcast oder einer Podcast-Serie beschäftigt, auch Museum Goes Podcast. Warum habt ihr euch für dieses digitale Format entschieden?
Ja, grüß dich Joachim aus Montafon. Danke für die Möglichkeit, da ein bisschen zu berichten über unsere Aktivitäten. Ja, das ist natürlich in diesen Zeiten entstanden. Im Herbst hätte mir eigentlich den Vorarlberger Zeitgeschichtetag durchgeführt im Montafon am Bartelmeyberg Dobner und hätten da mehrere Vorträge präsentiert, über die sie vor allem eigentlich mit der NS-Zeit im Montafon und Vorarlberg befasst hätten. Und das hat dann eben nicht mehr stattfinden können. Und es ist einfach keine Perspektive da gewesen, wenn kann man sowas wieder umsetzen. Und dann haben wir uns einfach überlegt, es wären sehr spannende Vorträge eigentlich. Es wäre die Gelegenheit, sowas eben als Audioformat in einer gewissen Regelmäßigkeit eben zum Anbieten. Aber ich denke, oh, also es ist natürlich jetzt ein bisschen diesen Umständen geschuldet, aber wir möchten das eigentlich weiterziehen. Also wir kriegen auch oft eigentlich Anfragen oder haben auch früher schon gekriegt, dass man zu Veranstaltungen gefragt hat, kann ich dir nachlassen? Ich habe dem aber nicht der Will gehabt und das möchten wir jetzt aber auch in Zukunft eigentlich so ein bisschen als Dokumentation und Sicherung dieser Veranstaltungen so weiter betreiben.
Ihr habt ja gerade aktuellen Themenschwerpunkt zum Thema NS-Zeit im Montafon. Gerade in dieser Woche wurde auch eine Granate, zwar nicht aus der NS-Zeit, aber aus dem Ersten Weltkrieg in St. Gallenkirch gefunden. Wie präsent sind denn die Weltkriege im Montafon noch?
Ja, also ich denke, das ist eigentlich nicht so geringfügig. Ich meine, der erste, ich meine, jetzt mit der Granate ist natürlich sehr aktuell in dem Sinn. Der ist aber sicher jetzt weniger präsent, sage ich mal. Aber wenn man sich auf die Zeit vom Zweiten Weltkrieg fokussiert, und eben auch durch die Landschaft fährt, also das sind viele Gebäude, die ganzen, also ein großer Teil der Kraftwerksanlagen zum Beispiel natürlich, sind zwischen der 38 und 45 entstanden, also und eben unter Beteiligung von Kriegsgefangenen, Zwangsarbeitern zum Beispiel auch. Aber genauso am Bartelmeyberg im Silbertal hat es eine Aufbaugenossenschaft gegeben, hat das geheißen, von der NSDAP. Und da sind noch einige Gebäude, Gemeindeamt Bartelmeyberg zum Beispiel, hat man da errichtet, Kirchbergbahn grundgelegt zum Beispiel. Also es ist wirklich noch einiges aus der Zeit eigentlich vorhanden und erhalten geblieben.
Im aktuellen Teil dieser Podcast-Reihe sprechen wir über die Zweitweltkriegsdeserteure im Montafon. Auf dieses Delikt beziehungsweise auf Selbstverstümmelung aus diesem Grunde stand die Todesstrafe. Trotzdem sind aber 1944 im Montafon oder auch im hinteren Bregenzer Wald viele Soldaten nicht wieder zurück in die Wehrmacht eingerückt. Wie haben Sie das denn bewerkstelligt damals?
Ja, also es ist wirklich bemerkenswert. Also das hat man eben bis jetzt eher so ein bisschen verschwiegen und hat das nicht so stark thematisiert. Aber eben gerade in den ländlichen Regionen, Vorarlberg, sage ich mal, und eben da vor allem auch gerade im Montafon, im hinteren Montafon, haben sich eben da mit ja, Fortdauer vom Krieg und halt eben, wo man gesagt hat, dass das wahrscheinlich kein gutes Ende nehmen wird, also aus der Sicht des Deutschen Reiches, immer mehr verabschiedet eben von dieser Wehrmacht. Und die meisten haben das so gemacht, sie sind entweder gerade daheim gewesen, weil sie zum Beispiel verwundet gewesen sind und da auf Rekonvaleszenz gewesen sind, oder aber sie haben halt einmal Urlaub gehabt und sind dann einfach nimmer nach diesem Urlaub oder nach diesem Krankenstand quasi eingerückt zu ihrer Einheit und haben sich daheim oder im Umfeld von daheim auf jeden Fall mit Unterstützung von Verwandten, Bekannten, von der Familie, denn eben so im Umfeld der Dörfer, also im Montafon konkret meistens auf der Maisesse, denn versteckt gehalten und sind aber eben von der Familie versorgt worden und die haben ihnen halt Lebensmittel und alles zur Verfügung gestellt. Und eben dadurch, dass das immer mehr geworden sind, haben sie sich dann auch langsam vernetzt und haben da halt sind gemeinsam agiert. Aber es ist natürlich ein großes Risiko gewesen, weil eben natürlich auch durch diese Sippenhaftung die Familienmitglieder natürlich auch da immer mitgefangen, mitgehangen gewesen sind. Also es ist schon immer ja sehr mutige Entscheidung gewesen, das auch wirklich dann zum Umsetzen von allen Beteiligten.
Du hast ja gerade angesprochen, vernetzt. Kann man das denn schon so richtig oder kann man das so als Art Partisanen- oder Widerstandsbewegung bezeichnen, der sich da denn auch formiert hat, Ende des Krieges?
Also das ist sicher nicht der Grund gewesen, oder die Ursache, dass man das gemacht hat, oder? Das ist wirklich sehr individuell, dass man mal nicht mehr einrückt. Aber wenn man natürlich weiß, es sind schon ein paar aus dem Dorf, nimmer, mhm. oder? Oder die haben sich schon versteckt, den hat das sicher zu Nachahmungen geführt, oder das sind natürlich Vorbilder auch gewesen, oder da hat man sich halt kennt. Und eben, wo es dann wirklich um die letzten Wochen, Tage gegangen ist, also eben, wo die noch die französische Armee immer noch mal gekommen ist und man wirklich halt überlegt hat, wie tun wir jetzt, oder wie können wir auch verhindern, dass es da zu Zerstörungen kommt, zu Kampfhandlungen in der Region selber. Da sind die natürlich, weil sie eben selber ja bei der Wehrmacht gerade noch gewesen sind, prädestiniert gewesen als ja, Widerstandskämpfer, als Partisanen, sich da zum Engagieren. Und das ist, was denn passiert in diesen letzten Kriegstagen, sind es also unter anderem, nicht nur sie alle, aber unter anderem diese Deserteure, die dann da wieder auftauchen und eben mithelfen mit anderen aus der Widerstandsgruppe, die Wehrmacht, SS-Einheiten und so weiter, die da im Rückzug, aber noch bewaffnet durchs Mutterflugzeuge sind, eben zu entwaffnen und eigentlich wieder zum Schicken, entweder Richtung Schweiz oder Richtung Tirol, damit da das Mutterflug kampflos übergeben kann.
Die Grenze zur Schweiz ist ja im Unterfuhr auch sehr gegeben. Gab es da auch irgendwelche Verflechtungen oder dass man vielleicht in die Schweiz geflüchtet ist? Oder auch, es gab ja die Schmugglerpfade und das ganze Thema.
Ja, also definitiv. Das ist also eben, was sich aus Unterfuhr ganz besonders kennzeichnet in der Zeit, ist diese Grenzlage zu einem sicheren Drittstaat, wie man heute sagen tät, eben zur Schweiz. So einfach ist es natürlich nicht gewesen, aber da haben wirklich viele Flüchtende versucht, da zum Einkommen und natürlich auch die sogenannten Fahnenflüchtigen. Und es gibt da Berichte, also zum Beispiel vom Lehrer vom Gottepolder, Anton Fritz, der schrieb nachher eben oft, dass schon relativ früh, also nicht erst in nur 44, 45, sondern auch schon in der Jahr vorher, Einzelne sich eben diesen Dienst in der Wehrmacht da entzogen haben, indem sie in die Schweiz über die Grenze ein sind und sich da quasi in Sicherheit gebracht haben. Eine sehr tragische Geschichte gibt es auch. Also im Dragella hat ein Deserteur, der Nikolaus Staudt, also aus Düsseldorf gebürtiger, in Wien Medizinstudierender, der den eben 44 zur Wehrmacht hat einrücken müssen an die Ostfront, hat eben versucht, da über die Grenze zum K, hat am einheimischen Fluchthelfer, Schlepper, wie auch immer man es nennt, angeheuert, bezahlt auch. Und der hat ihn aber verraten und die Grenzwache hat ihn an der Grenze erschossen. Aber. Also ist wirklich eine sehr, sehr dramatische Geschichte, die dann also ja auch in ganz vielen Zeitzeugeninterviews zum Beispiel uns noch vor einiger Jahren erzählt worden ist. Also ja, also da hat es viele, viele Fälle gegeben, die da versucht dann über die Grenze zu kommen.
Okay, ja. Es ist ja natürlich ein sehr heikles Thema gewesen, auch gerade mit Denunzierung und so weiter und so fort. Hat man viele erwischt oder wer ist das? Ich glaube, die Stimmung ist ja dann auch mal irgendwann gekippt, denke ich mal. Also gerade in der Bevölkerung, dass man sich halt nicht mehr diesem Dritten Reich zugehörig gefühlt hat.
Also ich denke, es ist bemerkenswert, dass eben eigentlich sehr viele, sehr viele im Dorf haben da gewusst, dass die da umeinander sind oder so geheim hat das nicht sein können in so einer Local Community. Also da müssen viele eigentlich sie unterstützt haben oder mal eben nicht verraten hat zumindest. Aber halt so einhellig ist es natürlich nicht gewesen. Es hat auch einen Haufen eben sehr wohl NS-Sympathisanten in der Region. Und es hat auch einige gegeben, die gesagt haben, eben, ich schicke meinen Sohn auf jeden Fall an die Front und der wird unser Land, also das Deutsche Reich da verteidigen und alles. Eben auch mit der Konsequenz, wenn er ums Leben kommt, oder? Das ist natürlich passiert. Ja, also vor allem den nach Kriegsende, wo dann viele Wehrmachtsangehörige, also den Druck gekommen sind und mitunter in Kriegsgefangenschaft gewesen sind und dann da gesagt haben, ja, die haben sich da gedruckt, oder? Und sind da nicht mehr eingedruckt und so. Also da hat es natürlich schon Friktionen gegeben, noch in der Gesellschaft natürlich. Und also durchaus so Konflikte natürlich, die zwischen denen, die da desertiert sind und damit irgendwie das verhindert haben, diese Verlängerung des Krieges, aber halt den anderen, die aus ihrer Sicht ihre Pflicht erfüllt haben.
Also hat es die ein oder andere Stammtischprügelei wahrscheinlich auch gegeben.
Bestimmt, ja.
Okay, bestimmt. Ja. Ich glaube, ein Thema ist ja auch, ich habe mir den Podcast auch gehört, was mich ganz spannend dunkelt, das hat ja, glaube ich, sogar einen gegeben, der hat sich ja dann aktiv am Widerstand beteiligt aus dem Montafon. Also sprich, auch an Seite mit der Alliierten.
Genau. Der Otto Martin aus Stalea, also ganz am Anfang oder Ende vom Unterfuhr, wie man es nennt. Gell? Ja, also das ist eine ganz interessante Persönlichkeit. Also der ist eigentlich zuerst NS-Mitglied sogar gewesen in der Partei und hat sich dann aber während des Krieges, hat sein Schwager eine Zwangsarbeiterin auf der Landwirtschaft gehabt und er hat sich, also aus Polen, hat sich in die verliebt und ist mit ihrer Beziehung gegangen, ist still verboten gewesen damals, also und es also sind beide auch eingesperrt worden dafür, also das hat natürlich unmittelbar Konsequenzen gehabt, aber und er ist dann auch eingezogen worden, eben zur Wehrmacht, nachdem er schon eben längere Zeit in diesem Arbeitserziehungslager in Innsbruck, in der Reichenau, dann gewesen ist. Und ist eben dann mit der Wehrmacht da im Bereich Jugoslawien damals eingesetzt gewesen und hat dann aber aktiv wirklich in diesen letzten Wochen auch die Front gewechselt und hat sich den slowenischen Freiheitskämpfern angeschlossen, die eben da dezidiert eben auch ja, den, mit der Waffe in der Hand quasi gegen die Wehrmacht kämpft haben. Mhm. Er ist jetzt aber bis jetzt das einzige bekannte Beispiel, ja. Aber wir wären, also kann ich vielleicht auch ganz kurz sagen, grundsätzlich sehr froh über Hinweise aus der Bevölkerung. Natürlich gibt es noch Erinnerungen, Fotos, Dokumente etc. Zu diesem Thema der Deserteure. Wir haben einiges Thementräger, aber das ist halt immer so, was aktenkundig war, da ist mehr oder weniger. Ja, wir wären sehr froh über jegliche Hinweise zu dem Thema.
Mhm. Ein Thema, das natürlich uns jetzt alle beschäftigt, ist die Pandemie. Ihr habt euch ja auch mit einer Pandemie damals beschäftigt, und zwar mit der spanischen Grippe, die ja 1918/19 im Montafon grassiert hat. Was gibt es denn da für Parallelen? Welche Parallelen lassen sich da von damals auf heute ziehen?
Ja, es ist eigentlich ganz spannend. Also da, also vor allem auch was die Maßnahmen zum Beispiel betrifft, da gibt es da durchaus Analogien. Ich meine, so sind die Rahmenbedingungen natürlich schon sehr anders. Und da die Zeit am Ende vom Ersten Weltkrieg und so kann man natürlich nicht mit heute vergleichen und unserem Gesundheitssystem etc. Aber eben das zum Beispiel im Herbst, also November, Dezember konkret 1918, also wo eben der Höhepunkt eigentlich dieser spanischen Grippe im Unterfuhr gesehen ist, die Schulen geschlossen wurden, eben weil einfach so viele infiziert sind, die Lehrer, aber auch die Schulkinder selber, dass es wirklich zu einer erhöhten Sterblichkeit natürlich kommt in der Bevölkerung, also mit wirklich vielen Grippetoten ganz konkret, also es wird auch in den Sterbebüchern immer so angeführt. Also das ist schon sehr, sehr ähnlich, diese Entwicklung. Die Pandemie hat dann aber auch wieder geendet, eben mit Ende des Winters, muss man sagen. Es hat dann auch nochmal im Februar eine zweite, allerdings weniger ausgeprägte Welle gehen. Und dann im Sommer ist es dann vorbei. Also hoffen wir auf diese, dass es auch in der Hinsicht eine Analogie gibt, wie es ja.
Bringt mich zurück, Lockdown. Jetzt hat die Regierung ja bestätigt, dass die Museen wieder öffnen dürfen ab nächster Woche. Worauf dürfen sich denn die Besucher im Montafon freuen, wenn die Pforten wieder geöffnet werden? Was haben wir denn aktuell?
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir also wieder aufsperren dürfen. Und ich denke, in den Museen ist es auch gut gewährleistet. Also wir haben viel Platz grundsätzlich in der Häuser und eben mit diesen Regelungen, glaube ich, ist ein Besuch gut und sicher möglich. Eben passend zum Thema von heute, also der Schwerpunkt ist immer noch diese Sonderausstellung zur NS-Zeit im Montafon, also das Montafon unterm Hitler. Ist der offizielle Titel, der sich über alle vier Montafoner Museen erstreckt, also sowohl Tschroo, Bartholomäberg, Silbertal und Gajora. Mhm. In jedem der vier Museen wird ein eigener Schwerpunkt behandelt, also über Alpinismus, Tourismus und NS in Gajoren zum Beispiel, die Landwirtschaft und der Krieg im Silbertal, Widerstand und Verfolgung in Bartholomäberg und so der Alltag in der NS-Zeit eigentlich da im Heimatmuseum Tschroo, also mit wirklich denke ich, sehr spannenden Aspekten, vielen Dokumenten, Fotografien aus der Zeit, Augenzeugen, also Zeitzeugenberichten. Mhm. Ja, also wir hoffen da viele Artsprecher zum Können. Und was auch, denke ich, recht neu ist noch, ist die neue Dauerausstellung zur Geschichte der Tracht, der Montafoner Tracht. Mhm. Die haben wir auch im Herbst erst eröffnet und die war erst über den sehr kurz zum Sache. Also das ist eben eigentlich auch noch was vielleicht den einen die andere interessieren könnte.
Mhm. Ja, super. Dann sage ich mal vielen lieben Dank. War sehr interessant und bin gespannt, was du da noch alles zutage förderst, was da so passiert ist im Montafon davon in der Weltkriegszeit-Epoche.
Ja, ich sage auch danke. Und ja, also wir freuen uns über jegliche Infos und Hinweise aus der Bevölkerung, aus der Zuseherschaft. Danke dir.